Anfang des Evangeliums. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Deswegen brauchte ich eben ein bisschen Stille. Eigentlich, wenn ich technisch versiert gewesen wäre, hätte ich vorab noch eine Fanfare eingespielt. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und wir preisen uns glücklich wegen der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Merkt ihr den Unterschied? Sie verfehlen alle die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und wir haben als Gotteskinder diese Hoffnung. Und ich hab deswegen so laut angefangen, um einfach deutlich zu machen, was wir für eine Botschaft haben. Wer sind wir überhaupt, dass wir solche Sachen vom Stapel lassen dürfen? Wir sind Gerechtfertigte. Wir sind Botschafter für Christus. Wir sind Gottes Sprachrohr. Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Wir sind Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Das sind wir in dieser Welt. Soll ich nur weitermachen? Denn stellt euch diese Kartensammlung vor, was wir alles sind. Da sind 32 Karten drin. Könnte ich jetzt alle nacheinander vorlesen, was wir alles sind. Und deswegen verschenken wir sie auch zum Geburtstag. Ja, glückselig die, die vor diesem Datum Geburtstag hatten, die haben das schon. Das sind wir alles. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sprecht mit jemandem und sagt, du bist ein Sünder. Du verfehlst die Herrlichkeit, die du bei Gott haben solltest. Und dann fängt er irgendwie an mit der Wahrheit, das ist ja alles so relativ. Nein, ich bin ein Teil des Pfeilers und der Grundfeste der Wahrheit. Ich verkündige dir die Wahrheit und es gibt nur eine Wahrheit. Und die heißt Jesus Christus. Und wir sind zum Kehricht der Welt geworden. Zum Abschaum aller. Zum Blödmann der Nation. So klein mit Hut laufen wir unter den geschlossenen Türen durch. Entschuldigen Sie bitte, dass ich lebe. Jesus liebt Sie. Wohin gehören wir eigentlich? Wisst ihr, dass unsere Heimat der Himmel ist? Wir gehören zu Jesus, der erstens um unserer Übertretung willen dahingegeben, zweitens um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Aus Glauben gerechtfertigt haben wir drittens Frieden mit Gott. Wir haben viertens durch Christus Zugang zum Gnadenthron und fünftens die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, die uns sechstens nie im Stich lässt, weil siebtens die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist. Das sind die Anfangsgründe unseres Glaubens, so wie Paulus uns sie hier vorstellt. Nachdem er uns in Kapitel 4 beschrieben hat, wie Glaube geht, beschreibt er uns jetzt, was wir glauben dürfen. Und das sind die großen Felsen, diese Felsblöcke, um die sich unsere Glaubenswurzeln schlingen, um die sie sich klammern und die uns Halt geben. Bevor uns Gott in diese Welt sendet, lässt er uns das wissen, damit wir lernen, fest in ihm zu stehen und uns nicht bange machen lassen von Satan und den Seinen. Denn wenn wir uns dieser Dinge rühmen, werden wir Bedrängnisse erleben. Und darum geht es heute. Immer noch der gleiche Bibeltext, Römer 5, ab Vers 3. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wir mögen alle möglichen Schwierigkeiten in unserem Leben haben. Aber das sind nicht automatisch diese Bedrängnisse oder, wie es in anderen Übersetzungen steht, Drangsale, die hier beschrieben sind. Es geht um Schwierigkeiten, die wir um Jesu Christi willen bekommen. Und wir dürfen durchaus dankbar sein, dass wir hier noch so unangefochten leben dürfen, wie Eckart das eben gerade im Gebet gesagt hat. Aber ich sag mal, ein Christ, der sein ganzes Leben lang nicht in Anfechtungen gestanden hat aufgrund seines Glaubens, der wird das wahrscheinlich nur ganz im Stillen gelebt haben. Sonst hätte er Bedrängnisse bekommen. Nun ist es nicht nur so, dass wir aus der Welt heraus Bedrängnisse bekommen. Ich wollte gerade sagen, witzigerweise, ich finde das gar nicht so witzig. Also wir haben es aber auch schon erlebt, dass wir von innen heraus Bedrängnisse bekommen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber es sind auch Bedrängnisse. Ich meine hier die Bedrängnisse um unseres Zeugnisses willen. Und ich frage mich, hat die jemand von uns? Du zuckst gerade mit den Schultern, hast du gerade welche durchlebt? Weißt du, da hast du gar nicht mitgekriegt. Nein. Wie bitte? Indem ich, das kann sehr unterschiedlich sein. Also meistens ist es darin, dass man einfach angefeindet wird. Ja, das kann sich sehr unterschiedlich darstellen. Und dass einem das Leben schwer gemacht wird. Einfach weil aufgrund des Zeugnisses, ja. Also wir haben das, oder Christine hat das gerade erlebt, sie hat sehr gute Beziehungen zu den Kindern und das macht den einen oder anderen oder die eine dann auch vielleicht mal ein bisschen eifersüchtig. Und dann stachelt sie die Kinder gegen Christine auf, die gerade ja die Möglichkeit versucht zu nutzen, Zeugnis zu geben. Da wird im Vorfeld, werden denn da schon die Heftzwecken gesät. Ja, aber das ist normal. Ja, und du kannst dich freuen, du selbst hast es noch gar nicht so wahrgenommen. Ja, ich habe das schon gemerkt von außen. Das sind Bedrängnisse. Das können nur so die kleinen Füchse sein, ja. Oder das kann richtig was Schlimmes sein. Ganz unterschiedlich.
Blöde Kommentare von Kollegen.
Zum Beispiel, ja. Ja, genau. Das sind dann noch etwa die etwas harmloseren Dinge, ne? So, aber gut, okay. Also wie sie auch immer aussehen, ich habe schon mal überlegt, ob wir vielleicht nicht mal Olaf Latzel einladen, damit er uns da einen Vortrag drüber hält, wie das ist und wie sich das anfühlt, wie man so heute so schön sagt, ja, wie das, was das mit einem macht. Also wir haben hier, um zu dem Text zurückzukommen, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen und jetzt haben wir ein Übersetzungsproblem. Also hier steht, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, in anderen Bibel stehend, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Jetzt ist das eine ganz schwierige Geschichte. Was stimmt denn jetzt nun? Weil der Unterschied ist ja gewaltig, ob man sich in den Bedrängnissen rühmt oder weil man sich rühmt, weil man Bedrängnisse erlebt. Im Griechischen steht hier en und en heißt in. Also ist die Übersetzung, wie ich sie vorgelesen habe, richtig. Aber die Bedeutung, die dahinter steckt, ist eine andere. Und die entspricht eher, dass wir uns der Bedrängnisse rühmen. Ist ein bisschen blöd, ne? Also, ich kann kein Griechisch und ich muss mich da verlassen auf die Exegeten. Und da gibt es viele Exegeten, die übersetzen mit in und meinen das auch so. Und dann gibt es welche, ja, die sagen, ja, da steht in, aber es ist gemeint, und das holen die denn irgendwie aus ihrem griechischen Grammatikschatz hervor, das muss benutzt werden, wie wir rühmen uns aufgrund der Bedrängnisse. Was machen wir jetzt damit? Also in den Bedrängnissen heißt, wir rühmen uns nicht nur, wenn die Sonne scheint, ja, das sind dann die schönen Wetterchristen, sondern auch, wenn uns der Wind entgegenbläst. Und wir rühmen uns der Bedrängnisse, heißt, wir rühmen uns, weil uns der Wind entgegenbläst. Nun macht das unserem Rühmen keinen Abbruch, wir können das nämlich in beiderlei Weise machen. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, kann man schön in Apostelgeschichte 5 lesen, wie in den Versen 33 bis 42. Das lese ich jetzt nicht alles vor, ihr könnt die Stellen finden in den Predigtmanuskripten, die liegen wieder hier vorne zum Mitnehmen. Da geht es den Aposteln so, dass sie eigentlich umgebracht werden sollen. Auf Rat des Gamaliels lässt man sie aber laufen, nicht ohne sie vorher geschlagen zu haben. Und sie verlassen dann den Hohen Rat und rühmen sich der Schmach, die sie empfangen haben. Also sie sind stolz darauf, Bedrängnis erlebt zu haben. Und das ist so der Unterschied zum Christentum in der heutigen Zeit. Wir haben in der Regel so ein Wohlfühl-Cappuccino-Event-Christentum und da kommt solche Dinge nicht mehr vor. Obwohl zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen, kommt es am Ende aufs Gleiche raus, da haben wir nochmal Glück gehabt. Bedrängnis, nochmal ganz kurz von der griechischen Bedeutung her, Klipsis, heißt drücken, quetschen, reiben. Wird für die Beschreibung einer wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder persönlichen Notlage gebraucht und auch im Zusammenhang mit Kastration. Ein ungemütlicher Gedanke. In Kapitel 5, 3 bis 5 geht es weiter. Wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Also wenn ihr es bisher noch nicht gewusst habt, jetzt wisst ihr es, weil es da nämlich steht. Wir wissen. Wir wissen. Wir wissen, Bedrängnis bewirkt standhaftes Ausharren. Standhaftes Ausharren bewirkt Bewährung. Bewährung bewirkt Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das sind Tatsachen. Das sind Tatsachen. Wir wissen, dass das so ist. Das sind Verheißungen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, woran wir glauben sollen? An das, was Gott uns verheißen hat. Stand als ersten Punkt von diesen 10 Merkmalen des Glaubens. Das sind auch gleichlautende Erfahrungen, die Paulus gemäß eben dieser Verheißung am eigenen Leib gemacht hat. Das heißt, hier gilt nicht, du musst dich anstrengen, ja? Oder jetzt müssen wir das aber mal umsetzen. Einfach nur, ganz tröstlich, ganz einfach, wenn du dich wegen Jesus glücklich preist und du deswegen Schwierigkeiten bekommst, dann tritt diese Kette von Auswirkungen in Kraft. Eine Zusage Gottes. Ich hatte mal so einen Anker mitgebracht, Christine musste mir den damals halten und ich zog da dran, könnt ihr euch erinnern? Also ein Anker von unserem Boot. Das ist ein sogenannter Dunford-Anker, den schmeißt man so über Bord. Und wenn dann Flaute ist und keine Strömung, dann hat der Anker eigentlich gar keinen Sinn. Das Boot bleibt an der gleichen Stelle, weil das Gewicht der Ankerkette es festhält. Ja? Und dann kommt Wind und Strömung auf und fängt das Boot an abzutreiben und dann fängt es an, am Anker zu ziehen. Und der Anker, der wird nicht hinterhergezogen, sondern der gräbt sich ein, aufgrund der Konstruktion. Der gräbt sich immer tiefer ein. Je mehr das Boot zieht, desto tiefer wird der Anker in den Ankergrund reingezogen. Wir haben das gehabt bei einem Sturm von 10, 11 Windstärken vor Anker, ist der Anker so tief im Meeresgrund gewesen, dass wir ihn nicht mehr herausbekommen haben. sondern bei dem nächsten Niedrigwasser muss ich mit dem Spaten dahin gehen, wo vermutlich der Anker war, also mal ein tiefes Loch graben. Wo ist er denn? So tief war der verschwunden. Und der hat das Boot gehalten, ja, da bricht er ja die Kette. Aber auch die also das hält. Und so brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir in der Bedrängnis, wenn wir das dem Sturm gleichsetzen, gehalten werden. Wir werden einfach gehalten. Das ist so, weil der Anker sich immer tiefer eingräbt. Das ist genauso wie ein Palsteg. Ja, also gut, ich komme nur aus der Richtung. Ein Palsteg ist ein Knoten, da ist eine Schlaufe. Und da kann ich die um so ein Pfahl legen und dran ziehen. Der Knoten zieht sich nicht zu. Der wird immer fester. Ja, je mehr ich dran ziehe, desto fester wird der Knoten. Das Geheimnis an dem Knoten ist, dass ich ihn hinterher ganz einfach wieder aufkriege. Ja, also je mehr der Zug ist, desto fester hält dieser Anker. Bedrängnis bewirkt Ausharren. Also du musst dich um nichts weiter bemühen. Der Allmächtige verspricht dir, dass es dann so sein wird. Selbst wenn wir es nicht verstehen oder selbst wenn wir es vergessen haben, wie die Wirkweise dieser Kette, die ich gerade vorgelesen habe, funktioniert, sie funktioniert. Trotzdem wäre es ja mal interessant, warum funktioniert sie denn nun? Und dann kommt noch die Frage, worin ist sie denn begründet? Bedrängnis bewirkt Ausharren. Das ist göttliche Logik. Menschliche Logik geht genau andersrum. Ich weiß noch diesen bitteren Satz, den ich mal selber kreiert habe. Okay, alles klar. Belastung schafft Tiefgang, aber Überlastung schafft Untergang. Aber bis heute ist ja nicht untergegangen. Weil eben dieses Prinzip trägt. Selbst als ich schon anfing zu verbittern, hat Gott mich in der Belastung immer noch festgehalten. Nur habe ich das damals nicht so wirklich verstehen wollen. Bedrängnis bewirkt Ausharren. In Hebräer 3, Vers 6 heißt es, sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also doch wieder was mit festhalten. Ja, haltet mal schön fest. Ja, ich frage mich, wie sollen wir das hinkriegen? Und ich sehe auch, es bemühen sich viele Christen tapfer. Und das ist auch die Brutstätte von Werkgerechtigkeit, Heuchelei und Heilsunsicherheit. Wir kriegen das nämlich nicht hin, festzuhalten. Und daher ja auch diese bange Frage, wenn ich jetzt loslasse, falle ich dann aus dem Heil? Wir dürfen bei der ganzen Sache nie vergessen, wir sind gerechtfertigt. Wir sind gerechtfertigt. Aber Rechtfertigung bewirkt kein Ausharren. Unser Vater im Himmel hat es nun mal so eingerichtet, dass Bedrängnis Ausharren bewirkt. Er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt. Bedrängnis ist das Mittel, das Gott anwendet, damit wir ausharren. Aber die nie Bekehrten, die Falschen, werden Bedrängnis zum Anlass nehmen, sich abzukehren. In Johannes 6 hat der Herr Jesus das ja selber auch erlebt. Ja, als er dann irgendwann, als sich viele Jünger von ihm abwandten und er seine 12 fragt, und was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Bitte schön, da ist die Tür. Ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Und dann fragte doch Petrus, ja und, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben nur eine Chance, bei dir zu bleiben. Das ist ein Filter. Bedrängnisse sind ein Filter. Die Unechten fallen durch. Und die Echten bleiben im Gitter oder im Netz der Gnade hängen. Ausharren bewirkt wiederum Bewährung. Wenn wir diese Erfahrung, die ich eben gemacht habe, selber erleben, dann merken wir diese Ankerkette, ja, Hebräer spricht ja auch bis in das Innere des Vorhangs hinein, da ist der echte Felsengrund, diese Ankerkette hält. Wir machen aber diese Erfahrung nur, wenn wir uns dieser Bedrängnisse aussetzen. Kalt duschen stärkt die Abwehrkräfte. Richtig? Warmduscher werden diese Erfahrung nie machen. Aber wenn wir diese Erfahrung immer wieder machen, wissen wir schon bei der nächsten Welle der Bedrängnis, der Herr wird uns halten. Wir flüchten zu seinem Wort, stellen uns auf die Verheißung und machen immer wieder diese Erfahrung. Sein Wort hält tatsächlich. Seine Verheißungen stimmen und so werden wir immer abgebrühter. Und umso weniger macht uns das auch was aus, sondern wir rühmen uns noch der Bedrängnisse. Wir werden bewährt. Bewährung wirkt Hoffnung oder bewirkt Hoffnung. Als wir zum Glauben kamen, waren wir am Anfang immer noch von den dunklen Wünschen unseres fleischlichen Lebens umnachtet, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Geschieht vielleicht auch heute noch dem einen oder anderen. Aber am Horizont dämmerte schon diese Hoffnung auf die Herrlichkeit herauf. Und so wie wir unsere geistlichen Erfahrungen machen, wird diese Hoffnung immer heller leuchten. Insbesondere in unseren dunklen Trübsalen wird diese Hoffnung immer strahlender. Wir brauchen das Dunkel der Trübsal, damit wir das Strahlen der Hoffnung sehen. Wenn alles um uns herum immer nur Tuffi ist, interessiert uns der Horizont nicht mehr. Wenn alles immer nur hübsch und Cappuccino ist, was interessiert uns denn, was jenseits dieser Dinge ist? Die Erfahrungen, die wir machen, sind notwendigerweise subjektiv. Die Verheißung der Hoffnung auf die Herrlichkeit ist objektiv belegt im Wort. Und dann merken wir, wie sich das beides anfängt zu decken. Und dann merken wir, die Hoffnung der Herrlichkeit ist in uns eingezogen, Christus in uns. Und jetzt kommt die Frage, worin ist diese Kette begründet? Das heißt, denn erklärt das ja, das ist die Begründung, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Auch wieder so eine Verheißung, das ist so. Auch wenn ihr denkt, ich spüre nichts, es ist so. Unser Herz ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Und was kommt aus dem Herzen? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist das, was von sündiger Natur aus da schon drin ist. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn es rauskommt. Aber wenn Gottes Liebe und dann noch durch den Heiligen Geist dort hineingegossen ist, was kommt dann raus? Na, das, was schon drin ist, oder? Denn wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Und daher kann ich euch immer nur wieder sagen, man kann es nicht genug wiederholen, mehr als alles andere behüte dein Herz. Die Liebe Gottes ist dort hinein ausgegossen worden. Mehr als andere behüte diesen Schatz. Achtet darauf, was ihr in euer Herz tut. Wenn ihr Welt dort hineintut, wird Welt auch wieder rauskommen. Wenn ihr den Herrn Jesus dort hineintut, er ist ja schon drin, wenn ihr das genießt, wenn ihr euch darüber freut, dann wird die Liebe Gottes auch wieder rauskommen. Ja? Also die Liebe ist ausgegossen, das ist Fakt. Die Frage ist höchstens, was plörre ich alles hinterher wieder drüber? Und ich frage mich auch, kann ein Mensch aus dessen Mund nur Gemeines und Gehässigkeiten kommen, ein Kind Gottes sein? Geht das? Also nicht, dass ihr euch jetzt anstrengt, der hält sowieso nicht lange vor. Ja? Es ist nämlich ein Erkennungszeichen. Die Liebe Gottes zu uns, ausgegossen in unser Herz, ist die Grundlage dafür, dass sie tatsächlich aushalten kann. Sie bezieht sich nicht nur auf die Hoffnung, sondern schon auf den Beginn dieser Kette. Sie ist die Grundlage des Ausharrens, der Bewährung und der Hoffnung. Und sie lässt uns nicht enttäuscht, dass es ein bitteres Erwachen gibt. Oh, alles fake. Die Liebe Gottes zu uns ist der Garant, dass diese Kette tatsächlich funktioniert. Das hat nichts mit eventuellen eigenen Bemühungen zu tun. Das ist Gottes Werk. Und das müssen wir auch Gottes Werk sein lassen. Jetzt ist die Frage, woran kann man diese Liebe erkennen? Also Vers 6 war die Begründung und Vers 7 und 8 ist die Erklärung der Begründung. Denn, Vers 6, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, für Gottlose gestorben. Ich habe mich immer gefragt, wo waren wir denn damals eigentlich, als Christus gestorben ist? Ist doch eine legitime Frage, oder? Christus ist, als wir noch kraftlos waren, gestorben. Ich war noch nicht mal da. Also kann ich auch nicht kraftlos gewesen sein. Ich war einfach nicht existent. Aber Gott sorgt für die Seinen. Er hatte schon im Sinn. Paulus schreibt natürlich aus seiner Perspektive. Er lebte ja damals zu Jesu Zeiten. Da war er ja kraftlos. Und da war er ja vielleicht sogar dabei bei der Kreuzigung. Aber wir dürfen uns das auch gerne auf uns anwenden. Er hatte uns schon im Sinn, als wir noch gar nicht denken konnten, weil wir noch gar nicht da waren. Deshalb, wenn ihr mit potenziellen Selbstmördern spricht, wer sich beschwert, dass er vor seiner Zeugung nicht gefragt wurde, ob er überhaupt existieren wolle, dem sei gesagt, selbst wenn es möglich gewesen wäre, wäre es völlig uninteressant gewesen. Es ist Gottes Wille, dass du da bist und in ihm hat er dir ein volles, gerütteltes, gedrücktes und überlaufendes Maß eingeschenkt. Aber trinken muss schon selbst. Also, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, für Gottlose gestorben. Das ist der Liebesbeweis. Aber wieso waren wir kraftlos? Weil wir gottlos waren. Wer gottlos ist, ist gottlos. Ich habe mir schon mal gedacht, das hinten so aufs Auto, auf die Scheibe, ja? Wer ohne Gott lebt, lebt gottlos. Die Ungläubigen sagen, endlich sind wir ihn los. Wir wollen leben, wie wir das wollen. Und was kommt dabei heraus? Wer gottlos ist, lebt gottlos. Das ist alles eine Frage der Identität. Die Kraftlosigkeit, Gott gefallen zu können, ist in der Ohnmacht der Gottlosigkeit begründet. Indem sie sich weigerten, Gott die Ehre zu geben, obwohl sie ihn an seinen Werken erkannten, sind sie in existenzielle und ethische Orientierungslosigkeit gefallen, was die Schwäche des menschlichen Lebens ausmacht, wie man es damals und heute drastisch beobachten kann. Also ich lebe und arbeite in einem Umfeld, wo das eigentlich alles nette Leute sind. Die versuchen da den Kindern, ja meistens, ne, größtenteils, die versuchen den Kindern zu helfen und geben sich auch alle Mühe. Und letztens hat eine Kollegin erzählt, sie hätte geheiratet. Oh, das ist doch eine schöne Sache. Ich habe ihr zu ihrem Mann gratuliert und sie guckt mir tief in die Augen und sagt, Frau, nicht Mann, Frau. Sie hat eine Frau geheiratet. Wow, das musste ich erstmal tief durchatmen und schlucken. Also auch schon bei mir angekommen. Ja? Orientierungslosigkeit. Sie können doch so nett sein, die Leute. Es ist Orientierungslosigkeit und aus dieser Orientierungslosigkeit kommt auch die Kraftlosigkeit. Und das ist in der Gottlosigkeit begründet. Also 6 ist die Begründung für diese Kette und 7 und 8 ist die Erklärung der Begründung von 6. Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, für Gottlose gestorben. Jetzt steige ich noch ganz kurz einmal in Vers 7 ein, um da das nächste Mal anzuknüpfen. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Und man fragt sich ein bisschen, was soll diese Formulierung hier? Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben, das werde ich das nächste Mal erklären. Das ist nämlich auch so ein bisschen die Frage, wie übersetze ich das? Aber wer mag schon überhaupt sterben? Das ist ja die Frage dahinter. Wenn es schon kaum einen gibt, der für einen Gerechten stirbt, wo findet man jemanden, der für einen Sünder stirbt? Und dann nicht nur für einen, sondern für alle. Und dann auch noch als Sündloser. Es ist ja nicht mehr zu toppen, diese Steigerung. Das ist völlig abartig. Vers 7 treibt es auf die Spitze, um zu zeigen, wie einzigartig der freiwillige Tod Jesu ist. Und die Verse 7 bis 11 klopfen dann unsere Heilsgewissheit fest. Dann machen wir nächsten Sonntag weiter. Ich fasse nochmal zusammen. Gott sorgt für alles. Das möchte ich, dass wir das immer, dass uns das immer bewusster wird, dass das immer tiefere Wurzeln schlägt. Gott sorgt für uns. Wenn er schon dafür gesorgt hat, dass er um unserer Übertretung willen dahingegeben wurde, dass er um unsere Rechtfertigung, dass wir aufgrund seiner Rechtfertigung willen auferweckt worden sind und dass wir aus Glauben gerechtfertigt Frieden mit Gott haben, wenn er dafür sorgt, dass wir durch ihn Zugang zum Gnadenthron haben und die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, die uns nie im Stich lässt, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist. Wir preisen uns ob dieser Dinge glücklich und das auch in und durch und wegen der Bedrängnisse, weil Gott selbst dafür sorgt, dass wir durch eben diese Bedrängnisse an ihm festhalten. Deswegen müssen wir auch keine Angst haben. Sondern, ich spitze das mal so ein bisschen zu, wir können neugierig sein. Neugierig, wie Gott uns denn festhält in den Bedrängnissen, von denen wir meinen, jetzt ist Schluss, jetzt hau ich ab. Er sorgt dafür, dass wir bei ihm bleiben. Er tut alles, aber auf seine Weise.